Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Anna Hunger?
Hallo Anna, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Quellenschutz. Du bist Chefredakteurin der Wochenzeitung Kontext und nicht nur das. Du hast vor 7 Jahren einen Beitrag über einen Rechtsextremisten geschrieben, der euch dafür verklagt hat. Was hattest du geschrieben und weswegen wurde dir verklagt?
Es ging darum, mir wurden Chatprotokolle zugespielt von einem damaligen Mitarbeiter zweier AfD-Abgeordneter hier im Baden-Württembergischen Landtag. Das war so die Zeit, wo man gerade überlegt hat, ist jetzt die AfD eine rechtsradikale Partei oder nicht? Und wenn ja, wie sehr? Und diese Chats, das sind Facebook-Chats, waren sehr krass. Also diese Unterhaltungen liefen mit verschiedenen, ja, mit NPD-Funktionären, mit AfD-Funktionären, mit Rechtsradikalen aus ganz Europa. Ganz unterschiedliche Leute, 136 Chats, sehr viel Material, das habe ich dann alles durchgearbeitet und war wirklich entsetzt. Da standen schlimme Sachen drin. Wir haben dann überlegt, okay, wie geht man damit um, und haben dann beschlossen, dass wir Auszüge draus veröffentlichen. Das haben wir dann gemacht, weil wir einfach fanden, das ist unsere Aufgabe. Also das ist die Aufgabe von Journalisten, aufzudecken, was so im Hintergrund passiert oder was auch nicht an die Öffentlichkeit soll. Es waren private Chats. Da unterhält man sich halt im Zweifel anders, als man das in der Öffentlichkeit täte. Und das natürlich, selbstverständlich, hat dem, ich sage jetzt mal, dem Kläger das nicht gefallen. Das ist klar. Und er hat uns abgemahnt. Und seitdem sind wir im Rechtsstreit.
Ihr seid im Rechtsstreit. Das richtet sich gegen die Zeitung oder richtet sich das auch gegen dich persönlich?
Ja, es richtet sich gegen die Zeitung, gegen die Kontextwochenzeitung und unseren Verein. Wir sind gemeinnützige Zeitung. Wir haben einen Trägerverein sozusagen, der eben diese Zeitung trägt. Und gegen mich und gegen einen Kollegen von mir, der meinen Text sozusagen zitiert hat und einen Nachfolgetext draus gemacht hat. Wir beide und die Zeitung, ja.
Und was will der Kläger?
Also vordergründig richtet sich das natürlich gegen diese Veröffentlichung, gegen den Text oder die beiden Texte, die wir veröffentlicht haben. Aber das war von Anfang an so sackteuer, dass es eigentlich darum ging, uns, also so sehen wir das, uns als kleine Zeitung, wir haben wirklich nicht viel Geld, wirklich platt zu machen. Da war schon in der ersten Runde, war da schon ein Kostenrisiko von uns drin, für uns drin von etwa 40.000 Euro. Und das ist schon, das ist eine Hausnummer für ein spendenfinanziertes Medium. Mittlerweile ist die Summe, ja, sehr viel größer geworden.
Wie viel größer?
Jetzt aktuell sind es ein bisschen mehr als 100.000 Euro. Da sind auch Schadensersatz drin von 25.000 Euro plus 7 Jahre Zinsen.
Die ersten Instanzen hattet ihr gewonnen, die letzte jetzt vom Oberlandesgericht aber nicht. Wie kommt das?
Das Oberlandesgericht jetzt hat unser Material ganz anders bewertet als zum Beispiel das Landgericht in Frankfurt am Main oder auch das Oberlandesgericht in Karlsruhe. Beide Gerichte zuvor haben sich intensiv mit diesem Material auseinandergesetzt. Das ist ziemlich viel. Das sind so grob über den Daumen 17.000 Seiten, besser vorstellbar, ein Umzugskarton, also großer Umzugskarton, voll Material. Die haben das intensiv gewürdigt. Das Oberlandesgericht jetzt hat sich eher auf die Quelle dieser Informationen kapriziert und eigentlich fast gar nicht auf das Material, also fast gar nicht auf die Inhalte. Und da wir nicht sagen, wo wir es herhaben, ist klar, das ist also selbstverständlich, haben wir verloren. Natürlich sagen wir nicht, wo wir es herhaben. Das ist klar, das ist Quellenschutz natürlich. Aber wir haben diesem Gericht zu wenig rund um die Informationsquelle erzählt und das Gericht fand, da können sie sich kein Bild machen, wie verlässlich diese Quelle ist.
Der Pressemitteilung des Gerichts entnehme ich, ihr hättet so viele, das Zitat, so viele Einzelfallumstände offenlegen müssen, dass daraus ein Rückschluss auf die Verlässlichkeit des Informanten und der Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Information gezogen werden kann. Was genau verlangt das Gericht da?
In der mündlichen Verhandlung wurden mir wirklich so viele Fragen gestellt, also wirklich Detailfragen, dass das einfach nicht ging. Also wenn ich mal ein anderes Beispiel mache, mal ein fiktives Beispiel, wenn jemand gefragt wird, ja, wo kommt denn diese Quelle her? Wollen Sie nicht doch mal sagen, wo Sie es jetzt herhaben? Wo kommen die her? Wer ist es denn? Wie alt? Wie ist diese Quelle politisch drauf?
Das ist doch,
So.
das ist doch, eigentlich ist das doch normaler Quellenschutz, oder? Also ich habe dich richtig
Ja,
verstanden. Die haben dir
natürlich.
so viele Detailfragen gestellt, dass im Zweifelsfall ein Rückschluss auf die Person des Informanten möglich gewesen wäre.
Ja, meiner Meinung nach
Und
ja.
das habt ihr verweigert.
Ja, unserer Meinung nach war das so. Irgendwann ist einfach, grenzt man eine Identität so arg ein, dass es dann auch, ja, irgendwann nimmer schwer ist.
Jetzt, du hattest gesagt, 17.000 Seiten Chats waren das, die ihr ausgewertet habt. Das Gericht sagt jetzt, ihr hättet außerdem auch nicht nachweisen können, dass diese Daten nicht manipuliert sind.
Ja.
Wie habt ihr denn überprüft, dass diese Chats authentisch sind?
Ja, also erstmal, dass sie nicht manipuliert sind, in der Tat, das ist tatsächlich ja an sich schon schwierig. Da handelt es sich um eine HTML-Datei.
Also eine Textdatei letztlich.
So, ja, heute kann man alles fälschen, ist einfach so, alle elektronischen Dokumente, selbst analoge Dokumente kann man fälschen, wenn man das möchte. Innerhalb dieser 17.000 Seiten waren so wahnsinnig viele Dokumente, Fotos von Ausweisen zum Beispiel, auch nicht nur von dem Kläger, sondern von anderen Menschen. Bankverbindungen, Kontoauszüge. Also lauter Daten, die tatsächlich keiner haben kann. Da waren auch wirklich privates Zeug drin. Ich möchte da gar nicht drüber sprechen. Aber Dinge, an die einfach niemand rankommt von außen. Auch von Freunden und Bekannten. Zeugnisdokumente, Zeugnisse, Hochschulzeugnisse, Arbeiten, Texte, die irgendwo veröffentlicht wurden. Die Texte beispielsweise kann man sehen, die sind tatsächlich veröffentlicht worden. Es gab auch Verabredungen zu Terminen, die dann später fotografiert wurden also zum Beispiel eine Sache war eine Demo, die wurde von Pressefotografen fotografiert und da war einfach zu sehen, ja, in der Tat, der Termin hat offenbar stattgefunden, diese Verabredung.
Okay, aber nichtsdestotrotz kann ich in so einer einfachen Textdatei ja auch Einzelheiten fälschen, frisieren, so aussehen lassen, als hätten sie stattgefunden und hätten sie nicht. Konntet ihr das ausschließen?
Ja, ich kann das ausschließen. In der Tat, das ist einfach eine riesige Menge Material. Und allein diese Menge, der schließt eine umfassende Manipulation, ist für uns komplett ausgeschlossen. Ja, in der Tat. Und zumal der Kläger ja nicht mal mehr behauptet, alles sei manipuliert, sondern nur 40 Zitate, die ich rausgenommen habe. Diese Zitate habe ich ausgesucht. Ich habe geguckt, was nehme ich für diesen Text, was ist so am deutlichsten, was untermauert auch meine Thesen, warum sollen ausgerechnet diese, also ich glaube, es waren knapp 40, ausgerechnet diese Aussagen manipuliert worden sein, zumal die aus Gesprächen stammen, also auf diese Aussagen wurde reagiert, darauf haben sich teilweise ganze Gespräche aufgebaut, da müsste man fortlaufend da rummanipulieren, das macht doch kein Mensch, also nee.
Wenn du das ausschließen kannst, warum kann das Gericht das dann nicht?
Naja, weil die theoretische Möglichkeit natürlich besteht. Aber diese theoretische Möglichkeit besteht bei allen Dokumenten. Also wie kann man hundertprozentig sicher sein, dass ein Dokument nicht gefälscht ist? Also das Gericht hatte auch in seinem Urteil geschrieben, dass elektronische Dokumente ohne Signatur keinen Beweiswert hätten. Das finde ich sehr schwierig, oder finden wir, nicht nur ich, wir, sehr schwierig für journalistische Arbeit an sich, weil wie kann man eine Signatur hinzufügen? Da braucht man im Zweifel irgendein ich glaube, es heißt kryptografisches Unternehmen, irgendjemand, der es professionell macht. Und wenn man mal überlegt, wie kommen denn Leaks zustande? Also wie tragen Informanten der Presse, Journalisten und Journalistinnen Informationen zu? Gehen wir mal von einer Firma aus. Ich mache jetzt so ein fiktives Beispiel, das mir einfällt. Irgendjemand möchte eine Firmensauerei aufdecken, schleicht sich möglicherweise ins Büro des Chefs. Da hat er kein Unternehmen dabei und niemand, der dann Zertifikat irgendwie, wie auch immer, in diese Datei irgendwie bringt. Oder Polizeichats zum Beispiel. Ja, das ist das, was das Gericht uns sozusagen angekreidet hat. Ja, das ist völlig lebensfremd. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass das nicht gefälscht ist.
Was bedeutet so ein Urteil denn jetzt eigentlich für eure alltägliche Arbeit in der Redaktion? Seid ihr jetzt irgendwie eingeschüchtert? Seid ihr jetzt vorsichtiger? Habt ihr irgendwas draus gelernt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, gelernt haben wir viel. Tatsächlich, glaube ich, war die Phase der Einschüchterung. Ja, das ist tatsächlich so. Also man muss sich vorstellen, da hat man diesen Text veröffentlicht. Wir dachten schon, da passiert, wird was passieren. aber nicht so ein Hammer. Dann kommt von einer bekannten Kanzlei, das ist die Kanzlei Höcker, der Gründer der Kanzlei hat sie, schreibt sich auf die Fahnen, dass Journalisten einschüchtern ganz okay sei, das kann man gut machen. Ja, dann kommt ein Riesenschlag Papier mit sehr hohen Geldforderungen. Das war einfach in dem Moment, hätte uns das wirklich platt gemacht. Das hatten wir nicht. Das hätte unsere Zeitung, ja, sozusagen vernichten können.
Die 40.000 damals.
Die 40.000 Euro, ganz genau. Das hatten wir einfach nicht. Wir haben dann eine Spendenkampagne gemacht, um vor Gericht gehen zu können. Das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Wir waren sehr überfahren von dieser Solidarität, die wir da auch erfahren haben. Auch finanziellerseits. Das war wirklich, war toll und war auch rückenstärkend. Ja, aber ich habe dann auch Post, auch der Kollege, wir haben Post nach Hause gekriegt, da kommst du dann heim, Freitagabends. Das macht man offenbar so bei solchen Geschichten. Und dann liegt da ein Riesenstapel Post im persönlichen Briefkasten bei mir, bei meiner Privatadresse. Freitagabend kannst keinen mehr anrufen, da ist der Anwalt auch im Wochenende. Das ist tatsächlich, und dann sitzt du da erstmal übers Wochenende mit heftigen Anschuldigungen, die möglicherweise deine Arbeitsstelle fertig machen können. Und ich wäre dann schuld. Also das ist schon belastend. Es hält einen auch sehr auf. Man ist immer wieder beschäftigt mit den Rechtsanwälten. Dann gibt es viele Besprechungen oder Austausch. Unsere Anwälte sind super, die sind auch menschlich toll. Also ist alles prima, machen wir auch gerne. Aber es hält halt wirklich auf. Auch müssen wir natürlich, wir mussten das Geld einwerben, sage ich jetzt mal, Spenden sammeln. Auch das, da muss Kampagne konzipieren und gucken, wie macht man es. Das sitzt bei einem Team, also wir sind hier 5 festangestellte Journalistinnen und Journalisten. Das ist bei so einem kleinen Team, schlägt es schon ein, ja.
Bindet das denn dann so richtig Ressourcen im Sinne von, du musst dich jetzt oder ihr müsst euch jetzt auf einmal die Hälfte eurer Zeit um diesen Rechtsstreit kümmern? Oder macht das alles der Anwalt und der Rechtsstreit hängt eher wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit über einem?
Ja, mittlerweile hängt er da wie ein Damoklesschwert, in der Tat. Aber vorher, also am Anfang war das sehr viel Arbeit, ja klar. Alleine nochmal alles, man hat ja Recherchedokumente und so weiter, klar, das schreibt man sich alles auf. Aber das alles nochmal durchzuarbeiten, dann diese Masse an Material nochmal mit dem Rechtsanwalt oder den Anwälten zusammen nochmal durchzuarbeiten, das dauert, das hat wirklich sehr lange gedauert. Also ich persönlich erinnere mich, dass ich locker 2 Monate eigentlich absorbiert war, um dann nochmal, ja, um auch so zu gucken, ja, mit Kampagnenplanung und Öffentlichkeitsarbeit und auch solidarische Kollegen wollen ja dann auch was. Das ist schon sehr aufregend. Mittlerweile läuft so nebenher, weil einfach alles Faktische und alles Rechtliche, das ist geklärt, das ist so. Aber am Anfang war das schon viel Arbeit, ja klar.
Du hattest eingangs gesagt, dass ihr den ja auch beim Namen genannt habt und dass das auch nötig gewesen wäre. Wenn ihr das nicht gemacht hättet, wenn ihr den Gegenstand eurer Berichterstattung Herrn A. genannt hättet oder sowas, hättet ihr dann Ruhe gehabt?
Das ist eine hypothetische Frage, keine Ahnung. Da wäre, kann schon sein, ja, aber es war einfach wichtig, die Person zu benennen. Selbst bei der AfD wird es Mitarbeitende geben, die möglicherweise nicht rechtsextrem sind. Vielleicht, sage ich, vielleicht. Und da hätte man alle mit ins Boot genommen. Also das war schon wichtig.
Und jetzt soll Kontext über 100.000 Euro zahlen. Könnt ihr euch das überhaupt leisten? Also die 40.000 hättet ihr euch leisten können. Schafftet ihr auch die 100.000?
Ja, tatsächlich haben wir über die Jahre ja immer wieder, also es ging ja immer wieder vor Gericht, mussten wir immer wieder die Kosten sind ja immer höher geworden und mussten wir immer wieder noch eine Spendenkampagne nachschieben und noch eine. Und es kamen in der Tat, ja, so knapp unter 100.000 zusammen. Die haben wir jetzt, die haben wir gespart. Die liegen extra auf einem Konto und die verwenden wir dafür. Ja, jetzt ist es aber so, dieses Urteil jetzt, wir finden, das ist für journalistische Arbeit, geht das überhaupt nicht. Das betrifft auch nicht nur uns, also das ist unsere Sicht der Dinge, das betrifft nicht nur uns, sondern das betrifft investigative Recherche an sich. Und das kann man das nicht akzeptieren und deswegen gehen wir vor den Bundesgerichtshof und das kostet nochmal mehr. Also insgesamt wären wir beim dritter Instanz Bundesgerichtshof bei etwa so knapp 140.000 all inclusive.
Vergangene Woche habt ihr angekündigt, ein neues Rechercheteam aufbauen zu wollen. Könnt ihr euch das denn dann überhaupt noch leisten?
Ja, kommt drauf an, wie die Spendenkampagne jetzt läuft. Wir haben jetzt, also Stand heute, haben wir Bundesgerichtshof drin. Das ist echt super.
Wie drin? Moment, das OLG hat ja überhaupt keine Revision zugelassen. Warum eigentlich nicht?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ganz normal ist. Kein Gericht würde sagen, ja, jetzt könnt ihr ja nochmal gegen unser Urteil vorgehen. Ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ja, aber da kannst du eine Beschwerde einlegen. Und wenn die zugelassen wird, wenn der Bundesgerichtshof sagt, ja, stimmt, das stimmt, da ist was im Argen, das müssen wir bearbeiten, dann geht's weiter.
Und Beschwerde habt ihr eingelegt?
Ja.
Und wann entscheidet der BGH?
Na, das kann jetzt schon ein paar Monate dauern.
Anna Hunger, vielen Dank.
Ja.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.